Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Im November war ich in Puchheim eingeladen, im Januar war ich in Mehring und heute bin ich bei euch. Und allen drei Kollegen habe ich so ein paar Predigten vorgelegt, über die ich mal predigen könnte. Und habe gesagt, sucht euch was raus. Und das Witzige oder das Spannende war für mich, alle drei haben die gleiche Predigt gewählt. Harte Zeiten. Ich habe gedacht, irgendwie scheint es ein Thema zu sein, das doch viele bewegt. Zu mir persönlich, ich habe mir im Sommer 2025 einen Infekt eingefangen. Erstmal wusste man nicht, was es ist. Später hat man herausgefunden, es war ein Herpesvirus. Und ich war damit wochenlang flach gelegen. Also wirklich erst, und das war das Nervige am Anfang, nicht zu wissen, was ist es genau. Ich hatte Bauchschmerzen und erhöhte Entzündungs- und Leberwerte und so. Und irgendwann hat man herausgefunden, was es ist. Und das hat mich tatsächlich, ich habe bis Weihnachten nicht meine Kräfte gehabt. Jetzt langsam geht's wieder. Aber hat mich ganz schön mitgenommen. Und es war dann so, Anfang Oktober habe ich wieder angefangen zu arbeiten, sollte meine erste Predigt halten. Eigentlich stand eine Predigtreihe schon lang fest, die habe ich schon geschoben. Aber ich habe irgendwie in mir gemerkt, ich kann über das Thema jetzt nicht reden. Ich war noch mitten in dem eigenen Thema drin. Wie gehe ich eigentlich mit solchen Zeiten um, die keiner plant, die sich keiner raussucht, die einen plötzlich auf off setzen. Und jetzt war das unterm Strich nichts wirklich super Schlimmes. Und trotzdem, wie ist das, wenn uns was begegnet, wenn uns was passiert, das Gott zulässt, in unser Leben einordnet und wir sagen würden, boah, das setzt mir zu. Ich habe dann erstmal ein bisschen zurückhaltend reagiert mir selbst gegenüber. Naja, ich muss jetzt hier nicht unbedingt mein Thema auf der Kanzel verbreiten. Und dann ist mir aber klar geworden, dass das Thema nicht nur mich betrifft, sondern viel, viel mehr. Ich habe überlegt, dass ich im Sommer, ich war auf einer Tabor-Freizeit. Tabor ist ja eine Lebensgemeinschaft, Sigi gehört auch dazu, ist so eine Community, wo wir, Johannes schüttelt den Kopf nicht mehr, ist aber egal. Jedenfalls begegnen wir uns mit vielen Menschen, sehr persönlich, auf sehr persönlicher Ebene. Und da ist mir klar geworden, naja, allein da sind mir zwei Menschen begegnet, die durch schweres Leid und Schicksalsschläge gegangen sind. Da war die Frau mit ihren Kindern, deren Mann, ein Kollege von mir, im Frühjahr verstorben ist. Hatte einen aggressiven Tumor. Es ging ihm erst besser und auf einen Schlag hat ihn Gott zu sich geholt. Und ja, die Hoffnung, dass er bei Gott ist, ist groß. Aber trotzdem mit Mitte 50 einfach nicht mehr da. Und ich erlebe auf dieser Freizeit seinen 6-jährigen Sohn, der über Tische und Bänke geht, weil er einfach nicht mit klarkommt. Der lernen muss, damit zu leben, dass sein Papa nicht mehr da ist. Und da ist noch eine andere Frau, die ich noch aus meiner Studienzeit kenne, die hatte vor ein paar Jahren die Diagnose Gehirntumor. Sie wurde operiert, sie wurde bestrahlt, der Tumor war weg und die Frage war, wie geht's jetzt weiter? Und die Ärzte haben ihnen geraten, macht so weiter, als wärst du gesund, als wäre alles gut. Das machen sie, sie wird schwanger und am Ende der Schwangerschaft stellen sie fest, der Tumor ist wieder da. Das heißt, sie bekommt ihr Kind und direkt nach der Geburt geht's wieder ins Krankenhaus und im Grunde hat sie das komplette erste Lebensjahr ihres Sohnes nicht zu Hause erlebt, sondern immer im Krankenhaus mit Chemo und mit allem Möglichen, hat heute noch schwere Nachwirkungen und sitzt dann vor dir und fängt plötzlich unvermittelt an zu weinen bei irgendwelchen Themen und Liedern, weil du merkst, es geht ihr einfach nicht gut. Aber sie hält am Glauben fest, sie hält an Gott fest, sie ist dabei, sie ist mittendrin. Aber du stehst daneben und denkst so, Mist, wie würde es mir denn da jetzt gehen? Und dann habe ich an meine Familie gedacht und dann habe ich an meine Gemeinde gedacht und an die Gespräche und Themen in der Seelsorge, die ich die letzten Monate davor hatte und festgestellt, es ist allgegenwärtig. Harte Zeiten. Und ich habe mich gefragt, wie gehen wir damit um? Menschen, die mit Gott unterwegs sind, wirklich sich von ihm gebrauchen lassen, seinem Ruf folgen, das tun wollen, das leben wollen, was er gesagt hat. Und plötzlich steht da ein Stoppschild. Plötzlich bricht da etwas weg. Und es ist etwas, was sie verarbeiten müssen. Und immer wieder die Frage, wie kann ich trotz dieser Dinge, die Gott mir da zumutet, im tiefen Vertrauen, dass er es mit mir gut meint, festhalten? Und wie kann ich vielleicht vorher, bevor mir das passiert, mich in meinem Glauben vorbereiten, dass mein Glaube auch dann lebendig bleibt, dass mir dann nicht alles zwischen den Fingern zerbröselt? Und wie achte ich darauf, dass ich mich in der Situation nicht von Gott distanziere, den Gott, der mich liebt, der mir aber doch Dinge zumutet, die ich mir eben nicht rausgesucht habe und wo ich vielleicht auch Momente habe, wo ich sage, von deiner Liebe spüre ich gerade nichts, wenn ich ehrlich bin. Und das hat mich alles dazu gebracht, über dieses Thema nachzudenken, harte Zeiten. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, der du hier sitzt. Ob du das vielleicht kürzlich erlebt hast oder vielleicht gerade selber mittendrin bist oder aber in deinem Umfeld jemanden kennst, dem es so geht. Und dann wünsche ich dir, dass heute bei den Gedanken, die ich teile, irgendwas dabei ist, was dir auf deinem Weg hilft, an Gott festzuhalten, daran festzuhalten, dass er es doch gut meint. Ich will mit euch mal ein bisschen durch die Bibel streifen. Mir ist nämlich klar geworden, meine Fragen, ich bin nicht der Erste, der diese Fragen stellt. Und das Herrliche an der Bibel finde ich, dass sie so ehrlich ist. Sie berichtet uns nämlich ganz unverblümt von Menschen, die genau das Gleiche durchmachen. Und so habe ich mal 5 Beispiele rausgesucht, 5 Personen, die ich mir mit euch angucken möchte, exemplarisch, deren Geschichte erzählen und nachher erzählen, wie es denn weitergegangen ist. Ich beginne bei David. David musste in seinem Leben viele solcher Zeiten durchleben. Eine der ersten Krisen war, dass ihm der, dessen Nachfolger er werden sollte, nämlich König Saul, nachgestellt hat, nach dem Leben getrachtet hat. Er wollte ihn umbringen. David flieht und hat teilweise Todesangst. In den Psalmen verarbeitet David viele seiner Krisen. Er schreibt, wie es ihm in diesen Zeiten gegangen ist und wie er seine Beziehung mit Gott darin verarbeitet hat. Daher wissen wir von David sehr viel über sein Innenleben. Das ist ja nicht normal. Manches mache ich mit mir selber aus, aber ich erzähle niemandem davon. Der David war da ganz ehrlich. Und wenn man seine Psalmen liest und merkt man von seinen Kämpfen und deshalb geben die Psalmen heute auch noch vielen Menschen Halt, weil sie merken, da ist jemand einfach ehrlich und ich finde mich drin wieder. Und da gibt es viele solcher Fragen, wie eine habe ich mal rausgenommen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, 2. Ist sicherlich auch deshalb einer der bekanntesten Verse von David, denn er wurde von einer noch viel bekannteren Person später zitiert. Die Person, über die wir in 5 Tagen nachdenken, an Karfreitag. Jesus zitiert genau diesen Vers von David. Eine zweite Person, die mir aufgefallen ist, das war Jeremia. Die Besonderheit bei Jeremia war, er hat wirklich Leid erlebt, weil er das tut, was Gott ihm aufgetragen hat. Also nicht, weil er eine Schuld begangen hat, weil er sich selber reingeritten hat, sondern einfach nur deshalb, weil er das gemacht hat, was Gott ihm gesagt hat. Dafür wird er von Israel verspottet, verfolgt, gegängelt, Tag ein, Tag aus, so sehr, dass er in eine tiefe Krise kommt. Einmal ruft er zu Gott, und das sind krasse Worte, müsst ihr euch mal überlegen. Er sagt zu Gott, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und du hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Jeremia 20, Vers 7. Ähnlich wie David ringt auch Jeremia mit Gott. Aber bei ihm ist es eher das Ringen darum, um diesen Weg, den ihm Gott eigentlich gezeigt hat und um die Folgen, die dieser Weg, diese Nachfolge für ihn bedeutet. Ein Weg, den er sich selbst gar nicht rausgesucht hat. Die dritte Person, die bei diesem Thema eigentlich immer vorkommt, ist natürlich Hiob. Hiob, dem Gott alles genommen hat, seinen Besitz, seine Kinder und am Ende noch seine Gesundheit. Er sitzt am Ende im Loch. Und das Erstaunliche ist, wenn man die Geschichte liest, wie lang Hiob treu am Vertrauen an Gott festhält. Wo alle anderen schon sagen, lass doch von deinem Gott ab, sagt er, doch, dieser Gott meint es gut, auch wenn ich es gerade nicht sehe. Aber dann irgendwann fängt auch dieser Hiob an, Gott zu klagen. Warum nur hast du mich aus dem Leib meiner Mutter kommen lassen? Ich hätte sterben und niemals zum Vorschein kommen sollen. Es wäre besser, ich wäre gar nicht erst geboren worden. Hiob 10, Vers 18. Man kann die Geschichte gar nicht in ein paar Sätzen zusammenfassen. Es ist wirklich ein langes Suchen nach Antworten bei Hiob und die drei Freunde an seiner Seite, die ihm dabei beistehen in diesen schweren Zeiten, und auch seine Ehefrau machen ihm das Leben nicht leichter, ganz im Gegenteil. Und Gott? Gott schweigt. Und dieses Schweigen Gottes macht Hiob irgendwann am allermeisten zu schaffen, dass Gott einfach nichts sagt. Er bittet, er fleht und es kommt nichts. Eine vierte Person, wieder eine ganz andere Geschichte. Eine Person, die vielleicht nicht ganz häufig in dem Zusammenhang vorkommt, ist Hannah. Sie war die zweite Ehefrau von Elkanah und ihr Leid war, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Kein Kind, aber daneben eine zweite Frau, die ja mehrere Kinder hatte. Elkanah liebte die Hannah auch ohne ihre Nachkommen. Aber gerade die andere Frau kränkte sie, weil die andere Frau merkte, ihr Mann liebt die Hannah, obwohl die ihm keine Kinder schenkt, noch mehr. Also eine ganz tricky Situation, ne? Patchwork-Familie könnte man sagen. Ja? Diese Geschichte steht für mich exemplarisch für alle Konflikte in Familien, wo die einen bevorzugt wurden, die anderen benachteiligt. Das sind unsere alten Geschichten, die wir vielleicht mit uns rumschleppen. Wie viel Leid entsteht bis heute aus solchen ungaren Familiensituationen? Wie viel tragen wir vielleicht sogar noch in uns, wo wir irgendwann mal was erlebt haben und sagen, das war nicht gut? Das geht uns oft lange nach. Sie steht aber auch für das Unglück der Menschen, denen es verwehrt geblieben ist, Kinder zu bekommen. Das ist nicht irgendwann erledigt. Das ist ein lebenslang eine schmerzhafte Sache. Ein Wunderpunkt. Und eine letzte Geschichte. Paulus. Paulus war ja eigentlich eher so ein Typ, der vorangegangen ist. Ja? Aber man merkt, er hat irgendwann so einen Punkt, der ihn schmerzt. Und er spricht über diesen Punkt, ohne ihn genau beim Wort zu nennen. Er nennt ein Bild, nämlich ein Pfahl im Fleisch. Würdest du sagen, wie so ein Schiefer, den man sich eingezogen hat. Der eitert, der schmerzt und wenn man hinkommt, tut's richtig weh. Bis heute rätseln die Leute darüber, was das denn genau war. Ist aber gar nicht so wichtig. Aber Paulus fühlt diese Sache, diese eine Sache, die ihm nachgeht, als ein dauerhafter Schmerz, der einfach nicht weggeht. Der fühlt sich sogar geistlich geschlagen damit. Und so fleht er zu Gott nicht nur einmal. Bitte nimm mir diese Last weg. Ist doch für dich ein kleines. Nimm das weg. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal hatte. So etwas. Ich hatte mal im Fuß einen Schiefer, der ist mir ganz tief da unten reingerutscht. Und der wollte einfach nicht raus. Und immer wenn man aufgetreten ist, hat es höllisch wehgetan. Und mit einer Zugsalbe über Wochen dann, irgendwann hat es sich gelöst und kam dann raus. Mit so ein richtig langes Teil. Das war echt übel. Also von daher kann ich das nachvollziehen, wie es sich anfühlt. Fünf Menschen, fünf Geschichten, die wir heute hören, aber hier sitzen noch viel mehr. Und hier könnten wir jetzt eure Geschichten, die ihr erlebt habt, noch anfügen. Und wenn ich euch nach vorne bitten und eure Geschichten erzählen lassen würde, hätten wir noch ein bisschen länger hier zusammen zu tun. Auch wir kommen mit unseren Schmerzen zu Gott und bitten, Herr, hilf mir, greif doch ein, mach doch möglich. Oder bewahr mich, ist doch für dich kein Problem. Und deshalb mal meine Frage. Ich habe jetzt diese fünf Geschichten ein bisschen vorgestellt. Hast du dich in einer dieser Geschichten wiedergefunden? Vielleicht in der von David? Weil auch du gerade vor einer ganz realen Bedrohung stehst, die dich herausfordert, die dich anfechtet, die dir nachsetzt, die dir nachgeht. Auf der Arbeit vielleicht? Oder eher in der Geschichte von Jeremia. Du hast überhaupt nichts falsch gemacht. Du hast genau hingehört. Du hast geprüft. Du hast das gemacht, was du von Gott vernommen hast. Und jetzt stehst du vor einer Wand und fragst dich, hey Gott, ich habe doch nur das gemacht, was du gesagt hast. Und trotzdem geht's nicht weiter. Trotzdem leide ich jetzt. Oder wie bei Hiob, weil auch dir etwas weggenommen wurde, weil dir etwas entrissen wurde oder weil Gott schweigt und nicht zu dir spricht, obwohl du drum bittest, aber es kommt keine Antwort. Oder es ist die Geschichte von Hanna, das mit der schmerzhaften Familiengeschichte, mit der den Altlasten, die dir noch nachgehen, die immer mal wieder hochkommen, in irgendwelchen Konflikten berührt jemand diesen wunden Punkt. Oder auch das Thema Kinderlosigkeit. Oder wie bei Paulus, dass du merkst, da steckt was ganz tief und es geht einfach nicht weg. Du hast Gott oft gebeten, bitte ändere das doch endlich. Aber es bleibt. Oder es ist nochmal ganz anders. Harte Zeiten kann man nicht vergleichen. Das sind 5 Geschichten, die sehen ganz unterschiedlich aus und unsere vielleicht nochmal ganz anders. Gott lässt Dinge in unserem Leben zu, die wir uns nicht raussuchen würden. Wir müssen mit diesen Dingen klarkommen, auch wenn es nicht immer eine schnelle und manchmal gar keine Antwort gibt. Und dennoch geht es darum, zu glauben, festzuhalten, sich durchzubeißen, das Vertrauen auf Gott nicht wegzuwerfen. Dass Gott es zulässt, obwohl er uns liebt, weil er uns liebt. Und manchmal sind es wie 2 Seiten, die wir kaum in Einklang bringen können. Gerade diese 5 Beispiele, die ich gerade erzählt habe aus der Bibel, zeigen uns, dass es damals nicht anders war, wie es heute ist. Bevor ich mir diese 5 Geschichten weiter angucke, möchte ich uns ein bisschen mit hineinnehmen, wie denn das verläuft, wenn so eine harte Phase in unserem Leben entsteht. Die Phasen, die wir auch oft durchlaufen, weil es wird hinterher bei der Auflösung auch nochmal eine Rolle spielen. Dieser Prozess, wenn etwas Schweres in unser Leben kommt, läuft nie immer gleich ab. Aber doch, ich habe mal ein bisschen recherchiert, wie denn verschiedene Leute beschreiben würden, was da passiert in so harten Zeiten. Und das Interessante fand ich, das war immer ganz ähnlich. Die Antworten, die Begriffe waren ein bisschen austauschbar oder verschieden, aber es gab doch immer wieder eine ähnliche Beschreibung, die wir durchmachen. Was alle Beschreibungen gemeinsam hatten, war, wenn wir in so eine Krise kommen, dann ist die erste Phase ist erstmal, dass wir in irgendeiner Form Schock, Schmerz, Angst erleben. Also erstmal gar nicht richtig begreifen können, was da passiert ist. Ja, ist so ein bisschen erste Reaktion, als meine Eltern, als ich im Studium war, hatten meine Eltern schweren Autounfall in Italien und meine Mama kämpfte ums Überleben. Als ich davon gehört habe, ich konnte es erstmal gar nicht fassen. Schock, Schmerz, Verdrängung vielleicht oder Leugnen. Schieb das Problem erstmal weg. Ich tue so, ob alles in Ordnung wäre. Ich kann oder ich will es im Moment gar nicht wahrhaben. Das ist ganz normal. Wir müssen es erstmal unter die Füße kriegen, was da passiert ist. Und dann weicht ganz oft diesem ersten Schock die zweite Phase. Es wird abgelöst mit dem Warum. Warum passiert mir das gerade? Warum, Gott, lässt du das zu? Manche würden sagen, ja, ich weiß ja, dass die Warum-Frage nicht gut ist, aber sie kommt trotzdem erstmal auf. Die Warum-Frage drängt sich als nächstes auf. Aber wir merken auch, auf die Warum-Frage gibt es ganz, ganz selten eine Antwort. Ganz häufig bringt uns die Warum-Frage nicht weiter. Und so ist es gut, dass irgendwann auch die dritte Phase kommt, in der wir eher nach vorne blicken und uns danach fragen, hat das vielleicht einen Sinn? Es ist die Frage, wozu? Wozu ist es gut, was hier passiert ist? Gott, willst du mir vielleicht etwas deutlich machen? Wenn alles, was du zulässt, gut für mich ist, dann würde es mir zumindest helfen, zu wissen, wofür es ist. Diese Frage ist etwas positiver, etwas konstruktiver. Und manchmal, ja, manchmal gibt uns Gott hier einen Hinweis oder eine Antwort. Aber eben nicht immer. Manchmal hilft uns die Antwort auf diese Frage, aber was, wenn die Antwort ausbleibt? Das Schöne bei diesen Krisenmodellen finde ich, dass sie aber dann davon sprechen, dass wir auch nach diesen Warum- und Wozu-Fragen irgendwann irgendeine Lösung finden, damit umzugehen. wie konstruktiv die Lösung aussieht, das unterscheidet sich durchaus. Manche nennen es Akzeptanz. Ich akzeptiere halt, was ist, was unvermeidbar ist. Andere nennen es Integration oder Neuorientierung oder im positivsten Sinne irgendeine Form von Wachstum. Krisen werden irgendwie bewältigt. Und nachdem wir das so durchgelesen haben, haben wir gedacht, aber wie sieht jetzt eine Bewältigung im Glauben aus? Wie kann es gelingen, aus so einer Krise im Glauben gestärkt und vielleicht sogar gewachsen hervorzugehen? Vor Jahren ist mir ein Lied begegnet. Das Lied heißt auf Englisch Blessings, auf Deutsch Wir beten für Segen. Und das Schöne ist, das Musikteam war bereit, dieses Lied mit uns gleich nach der Predigt zu singen. Es ist ein Lied, das aber eine harte Geschichte hat, also auch von harten Zeiten spricht. Es ist eine Leadsängerin, die am eigenen Leib erfahren hat, als junge Frau, wie ihr Mann an einem Gehirntumor beinahe gestorben wäre. Und sie in diesem Lied verarbeitet, wie sie gelernt hat, mit dieser Krise, mit diesen harten Zeiten umzugehen. Ihre Lösung war, hier bin ich nicht daheim. Ihre Lösung war, ich kann vom Leben auf dieser Erde nicht alles erwarten. Am Ende, in der Ewigkeit, wird der Schmerz vorbei sein. Hier im Leben bleibt er mir teilweise. Und so singt sie, was wenn erst 1000 wache Nächte mir dann zeigen, du bist da. Wenn im Leid in Wirklichkeit vielmehr deine Gnade wohnt. Sie erzählt, wie sie durch viel Beten und Leid und Schmerz hindurch irgendwann bei Gott angekommen und seine Gnade wieder neu gefunden hat, aber eben in den 1000 durchwachten Nächten. Das gibt schon einen ersten Hinweis, wie die Bewältigung aussehen kann, nämlich durch den Schmerz hindurch doch wieder bei Gott anzukommen. Irgendwann annehmen zu können, was er eingeordnet hat und dabei zu merken, auch wenn ich es nicht alles verstehe, Gott ist dennoch gut. Gott meint es dennoch gut mit mir. Und damit komme ich nochmal auf diese 5 Personen zurück, von denen ich gerade gesprochen habe. Paulus, Hiob, Jeremia, Hannah und David. Sie alle überwinden ihre Krise. Bei jedem sieht die Antwort, die Gott gegeben hat, anders aus. Und ich will doch noch mal ein bisschen mit hineinnehmen in das, was diese 5 an Antwort bekommen haben oder wie sie diese Krise überwunden haben, was sie daraus gelernt haben. Wir beginnen wieder bei David. Bei David ist das Besondere, finde ich, wenn ich seine Psalmen lese, er ist sehr klar in dem, was er Gott sagt. Er macht sein Herz auf, er ist ehrlich offen, er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er schüttet vor Gott wahrlich immer wieder sein Herz aus. Und in den meisten Fällen bekommt David keine wirkliche Antwort von Gott. In den Psalmen ist es meistens der Weg des Klagens, des Herzöffnens, das ihn dann am Ende dazu führt, wieder zum Vertrauen zu Gott zurückzukommen. Außer die Geschichte mit Bathsheba. Das ist nochmal eine besondere Geschichte, die ist einmal ausgeklammert. Aber sonst, es ist meistens so, dass der David durch das ehrliche Klagen, das alles von der Seele sprechen, singen, sein Vertrauen in Gott wiederfindet. Also ein Weg kann sein, klage Gott dein Leid. Schreib einen Klagepsalm. Schreib einen Text, einen Brief an Gott und schütte dein Herz aus. Halte dich nicht zurück, sondern gib deinem Schmerz seinen Platz. Allein das Aussprechen, Aufschreiben, Abgeben dessen, was uns schwer ist, kann uns helfen, an Gottes Vertrauen festzuhalten. Das lerne ich bei David. Von Jeremia lerne ich noch mal was anderes. Wo er David ähnlich ist, ist, dass er sein Leid ehrlich klagt. Und Jeremia kommt am Ende zu der Erkenntnis, ehrliche Klage und tiefer Glaube schließen sich nicht aus. Also ich kann klagen und trotzdem glauben. Gott nimmt ihm seine Berufung nicht weg. Gott hält fest an dem, was er dem Jeremia aufgetragen hat. Aber auf dem Weg, auf dem er ist, stärkt ihn, ermutigt ihn, sodass Jeremia diesen Weg weitergehen kann. Er hält an seiner Berufung fest und findet neue Klarheit. Vielleicht gibt es auch bei dir keine Lösung für deinen Schmerz. Vielleicht ist es etwas, was dich im Leben weiter begleiten wird. Aber vielleicht will Gott dich gerade darin gebrauchen und stärkt dich deshalb, deinen Weg weiterzugehen, weil nur, dass du mit dem Schmerz und im Vertrauen auf ihn diesen Weg gehst, kann er dich genau da gebrauchen. Ich glaube, für Jeremia war dieser Weg nicht leicht bis zum Schluss. Aber es war der Weg, den er gegangen ist. Hiob kennen die meisten den Ausgang. Nach langem Schweigen tritt Gott auf den Plan. Und er zeigt Hiob erstmal, wie groß er ist, dass er Gott ist und weit über dem steht, was Hiob begreifen kann. Interessant ist aber, er gibt Hiob keine Antwort auf die Hintergründe für sein Leid. Wir als Leser lesen ja am Anfang von der Geschichte da mit dem Teufel, der in den Himmel kommt und so weiter. Gott hätte ja dem Hiob diese Geschichte erzählen können. Das tut er aber nicht. Er erklärt ihm nicht den Hintergrund für das Leid. Aber Hiob lernt eines: sich vor Gott demütig beugen. Und er erkennt, Gott lässt uns Menschen seine Wege nie ganz verstehen. Aber dieser mächtige Gott ist und bleibt an meiner Seite. Und das half ihm, das anzunehmen. Die Erfahrung, dass Gott an seiner Seite bleibt in all dem, das hat ihm geholfen, ihm weiter zu vertrauen, auch wenn er die Antwort nicht bekommen hat, die er sich erwünscht hat. Vielleicht wirst auch du Zeit deines Lebens hier keine Antwort auf deine Frage bekommen. Weder auf das Warum noch auf das Wozu. Aber vielleicht ist die Lösung darin, dass du erlebst, Gott ist trotzdem da. Er bleibt bei dir, er lässt dich nicht allein. Und wenn du das erkennst, hilft dir das vielleicht, mit all dem klarzukommen. Hannah ist wieder anders. Hannah erlebt nämlich Gebetserhörung. Sie bittet, sie fleht und dann greift Gott ein und schenkt ihr dieses Kind. Ich habe ja erzählt, dass ich am Freitag bei einem Krankengebet war. Jedes Mal, wenn ich bei einem Krankengebet ist, ist es immer dieser innere Struggle auch für mich. Ich möchte beten, als ob mein Gebet tatsächlich jetzt eine Veränderung bringt und glauben. Und gleichzeitig weiß ich, ich habe es nicht in der Hand. Ich kann jetzt nicht machen, dass derjenige gesund wird. Ja? Auf der einen Seite bete ich voller Überzeugung, Gott, wirke du und salbe denjenigen. Und gleichzeitig weiß ich wieder, es ist Gottes Sache. Bei Hannah ist es so passiert, dass das Gebet erhört wurde. Das Kind wurde geschenkt. Aber zur Geschichte gehört auch, dass sie Gott vorher noch ein Versprechen gegeben hat. Sie hat nämlich gesagt, wenn du meinen Wunsch erfüllst, dann werde ich dieses Kind an dich zurückgeben. Und so war es dann auch, als der kleine Junge gerade abgestillt war. Damals war das nicht nach 4, 5, 6 Monaten, sondern tatsächlich nach wahrscheinlich 2, 3 Jahren, bringt sie den kleinen Samuel in den Tempel und er wird dort zum Priester erzogen und wird später zu einem der wichtigsten geistlichen Männer im Alten Testament, Samuel. Manchmal wächst aus tiefem Leid auch etwas Gutes. Manchmal erleben wir, wie Gott eingreift und aus dem vormals Harten etwas Schönes entstehen lässt. Und es ist wunderbar, wenn wir das erleben dürfen. Er muss nicht, aber er kann. Er kann auch in deiner Situation eingreifen und verändern. Es gibt Wunder. Es passieren bis heute noch Wunder. Da dürfen wir glauben und festhalten. Aber wir wissen es nicht, ob es Gott tut. Aber wir dürfen immer noch auch dafür beten. Und manchmal gibt es die Antwort wie bei Hannah, dass im Leid Gott eingreift und heilt und löst und auflöst. Und last but not least kommen wir zu Paulus. Bei Paulus sind 2 Dinge besonders. Das erste ist, es gibt keine Lösung für seinen Schmerz. Also Gott nimmt es nicht weg, nicht wie bei Hannah. Aber Paulus ist einer der wenigen, der eine Antwort auf das Wozu bekommt. Deswegen finde ich dieses Beispiel auch gut. Der Paulus klagt Gott sein Leid und bittet, dass er es wegnimmt. Und dann kommt Gott und gibt ihm eine konkrete Antwort und sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Er macht dem Paulus klar, dass er ihm das nicht wegnehmen wird, weil es ihm hilft, ganz auf Gott zu vertrauen. Weil es ihm hilft, auf dem Boden zu bleiben. Weil es notwendig für seinen Weg ist. Manchmal gibt Gott Antworten, indem er erklärt, wozu etwas dient. Und der Paulus, ich glaube, es war schon ein Prozess, er schreibt es hier so in einem weg, ne? Das ist so ein ganz kurzer Textabschnitt, aber ich glaube, dass er da meint, ist ein längeres Ringen gewesen mit Gott. Er sagt dann, und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Er hat es verinnerlicht, das hat einen Sinn. Ich bin da drin schwach, aber ich erlebe, wie Gott gerade dadurch wirken kann. Und ich stimme diesem Weg zu. Vielleicht ist auch bei dir so, dass sich dein Problem nicht auflöst, ähnlich wie bei Paulus. Aber vielleicht erklärt dir Gott den Sinn darin. Vielleicht kriegst du wirklich eine Antwort auf das Wozu. Und damit kannst du mit diesem Leid dauerhaft leben, weil du merkst, es hat einen tieferen Sinn. Ich komme zum Schluss. Harte Zeiten lässt Gott zu. Weder das, was sie mit uns machen, noch wie Gott antwortet, ist vergleichbar oder übertragbar. Der eine erlebt eine Antwort, der andere bekommt keine. Der eine erlebt, dass das Gebet erhört wird, beim anderen passiert es nicht. Aber was ich daraus lerne, es hängt nicht davon ab, dass Gott alle Probleme beendet. Wichtig ist, dass wir uns auf den Prozess einlassen, den Gott mit uns gehen möchte. Und dann ist er treu an unserer Seite und bleibt bei uns und trägt uns und hilft und führt und begegnet. Alle fünf, von denen ich erzählt habe, so unterschiedlich ihre Geschichten und vor allem so unterschiedlich ihre Antworten waren, alle fünf bleiben bei Gott, finden im Vertrauen zu Gott ihren Weg und gehen den mit Gott zu Ende. Wie ist es bei dir? Ich wünsche dir, dass du durch dieses Ganze, was du erleben und durchmachen musst, vielleicht jetzt gerade, dass du ähnlich wie eine der fünf Personen Gott erlebst, auf die eine oder andere Weise, wie er deinen Glauben stärkt und wie er dir hilft, im Vertrauen festzuhalten. Er hat nie versprochen, dass unser Leben ohne Leid bleibt. Er hat nie versprochen, dass das Leben auf dieser Erde schon wie im Himmel sein wird. Aber was er verheißen hat, ist, ich bin alle Tage bei euch bis ans Ende der Erde. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, du hast diese Welt überwunden. Da, wo wir Angst haben, sprichst du uns zu, dass wir auf dich gucken und an dir festhalten, weil du diese Welt überwunden hast. Wir stecken noch mittendrin. Manches macht uns Angst, manche harten Zeiten fordern uns extrem heraus. Und wir haben gerade von diesen fünf Personen aus der Bibel gehört, die alle ihren Weg finden mussten, die alle mit dem Leid klarkommen mussten, das du in ihrem Leben eingeordnet und zugelassen hast. Aber du hast sie nicht losgelassen. Alle fünf, und das ist das große Zeugnis der Bibel, ist, alle fünf haben ihren Weg mit dir zu Ende geführt. Sie haben ihren Glauben, ihr Vertrauen auf dich nicht weggeworfen. Und du bist in irgendeiner Form in ihr Leben getreten und hast ihnen gezeigt, ich bin da. Ich bete jetzt ganz bewusst für die, die gerade mitten in so einer schweren, herausfordernden Zeit sind. Schenk ihnen Menschen an die Seite, die ihnen Mut zusprechen, die sie mittragen. Schenk ihnen aber vor allem das Erleben deiner Gegenwart, deiner Nähe, deines Mittragens. Denn du hast selbst gelitten, du weißt, wie Schmerzen sich anfühlen. Du weißt, wie, wenn alles zusammenbricht, wie das ist. Du hast es durchgemacht, Jesus, für uns. Und deshalb, wenn wir uns an dich wenden, wissen wir, wir wenden uns an den, der jeden Schmerz nachfühlen kann. Danke, dass du verheißen hast, an unserer Seite zu bleiben, in jedem Moment, in jeder Situation und uns durchtragen möchtest durch diese harten, schweren Zeiten. Amen.